Mir hier vorne einen wunderschönen guten Morgen. Johann hatte mich gefragt, ob ich heute einspringen kann und ob ich weitermachen möchte mit der Bergpredigt. Und ich habe zugestimmt. So werden wir heute einen kleinen Abschnitt aus der Bergpredigt betrachten, und zwar die Verse aus Matthäus 7, 1 bis 5. Aber bevor wir diese Verse lesen, möchte ich noch an zwei Begebenheiten erinnern. Eine, die nicht zu meinem Leben gehört, und eine aus meinem Leben. Vielleicht erinnert sich jemand, ich habe die Geschichte noch mal vor 20 Jahren erzählt. Nee, ohne Witz. Da wird erzählt, dass der Amerikaner Dwight Moody und Charles Spurgeon, ein Engländer, zwei der großen Prediger des 19. Jahrhunderts, sich einmal in London getroffen haben. Und Moody hat Spurgeon sehr bewundert und hat sich enthusiastisch auf das Treffen mit ihm gefreut. Und als Spurgeon zur Tür seines Hauses kam, hatte er eine Zigarre in seinem Mund. Moody war entsetzt. Er stammelte: Wie kannst du, ein Mann Gottes, Zigarre rauchen? Und dann sagt Spurgeon zu ihm, Zigarre aus dem Mund nehmen, schmunzelte und zeigte mit Finger auf Moodys Bauch, sagt: Wie kannst du, oder Entschuldigung, ich muss es zitieren, auf die gleiche Weise, wie du, ein Mann Gottes, so fett sein kannst? Und das ist mir auch schon passiert, dass ich zu jemandem gesagt habe, auf seinen Bauch gezeigt habe: Mann, du hast zugenommen. Und dann hat er gesagt: Ja, schau mal auf deinen Bauch. Und dann habe ich meine Frau gefragt: Bin ich auch so dick wie dir? Und dann sagt sie: Ja, vielleicht noch dicker. Und ich sage: Oh. Ja, so ist es. So schnell lenken wir von uns ab. Und das war eigentlich nicht die Geschichte, die habe ich jetzt noch hinzugefügt, sondern ich hatte, wo ich bei anderen Firma, bei der vorigen Firma gearbeitet habe, da stand ich so über der Fertigung auf einem Balkon und gucke runter und sehe einem Monteur zu, wie er versucht, in einen Rahmen ein Loch aufzubohren. Nicht zu bohren, sondern aufzubohren. Der plagt sich da und er schafft es nicht, und dann geht ihm der Bohrer kaputt. Und dann dachte ich bei mir: Mann, was für eine Flasche, der kann nicht mal als Monteur, hochbezahlter Monteur, ein Loch aufbohren. Dann dachte ich: Ja, du bist besser als der. Und dann, wo der gegangen ist, einen neuen Bohrer zu holen, hatte ich aus dem Versuch schon einen gleich bei der Hand und bin gegangen, habe ihn in den Akkuschrauber reingespannt, habe versucht, das Loch aufzubohren, um ihm nachher zu zeigen, so macht man das. Und in den nächsten paar Sekunden war mein Bohrer total verbrannt. Dann habe ich nach links und rechts geguckt, niemand hat mich gesehen, Bohrer rausgenommen, wieder schön weggegangen. Und ja, und ich habe mich nachher auch erkundigt, vielleicht ist interessant, nach dem Grund, weshalb das nicht möglich war. Es gibt anscheinend Werkstoffe, die durch das Lasern und durch dieses Einbringen von dieser Hitze während dem Schneiden sich durch dieses Erhitzen und Abkühlen sowie Härten. Und diese Löcher kann man nur noch mit einem Hartmetallbohrer aufbohren. Das wusste ich nicht, das habe ich dazugelernt. Und auch nicht zu schnell mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, weil, ja, das war mir ein bisschen eine Lehre. Was sagt Jesus über das Richten? Was sagt die Bibel über das Richten? Ich habe selber bei der Vorbereitung gemerkt, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ist das Licht so schlecht. Ist egal, wie, schmeißt ständig Schatten, alles gut. Nee, nicht, das ist hier von dem Bretter. Genau. Ist aber nicht schlimm. Und wo ich mich jetzt über dieses Thema vorbereitet habe, dann habe ich gemerkt: Mann, das ist ein ziemlich heftiges Thema. Und ich habe selber bei der Vorbereitung, bin ich in mich gegangen und habe gemerkt: Wow, da hast du ein riesiges Problem. Ich lese mal die Verse, Matthäus 7, 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sieh, ein Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wenn man so mit anderen Menschen spricht und ihnen was sagt oder so, dann merkt man oft, dass dieser Spruch auch die Menschen, die nicht so mit der Bibel bewandt sind, kennen. Die sagen dann gleich, richte nicht, sonst wirst du auch gerichtet. Also wir sollen nichts Böses über sie sagen. Sie versuchen dadurch, jede Verurteilung des Bösen abzutun. Und jetzt könnte man sich fragen, haben diese Menschen recht? Es steht ja hier eindeutig geschrieben, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich denke aber, wenn wir uns mit diesem Text näher beschäftigen und auch andere Stellen der Bibel hinzuziehen, dann bekommen wir ein umfassendes Bild von diesem Thema. Und ich möchte heute jetzt auch nicht den Anspruch erheben, dass ich jetzt alles, was ich jetzt sage, dass das das Letzte ist und das einzige Wahre ist, sondern prüft es. Das werdet ihr auch noch hören in der weiteren Predigt. Wir sind aufgefordert, auch zu prüfen, was andere von hier vorne sagen. Wenn ich euch heute fragen würde, stellt euch jetzt selber die Frage, mit welchem Problem kämpfst du am meisten? Ich lasse euch 10 Sekunden Zeit oder 5. Mit welchem Problem kämpfst du am meisten in deinem geistlichen Leben? Ich weiß nicht, ob jemand von euch, ich wäre es auch nicht gewesen, gesagt hätte, mein größtes Problem, mein sogenannter blinder Fleck, ist das Richten. Aber ich glaube, vielleicht, wenn nach dieser heutigen Predigt, wenn wir uns dieser Prüfung nochmal unterziehen, dann werden wir vielleicht merken, dass das unter Umständen ein ziemlich großer blinder Fleck in unserem Leben ist. Ich bin oft Menschen begegnet, die so von sich überzeugt waren und davon, dass ihre Gemeinde die beste ist. Nur wie sie verkündigen und was sie verkündigen, ist richtig. Und nur das Erscheinungsbild, ihr äußeres Erscheinungsbild, entspricht der biblischen Lehre. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch so Menschen schon getroffen. Und ich habe mich dann gefragt, wie habe ich darauf reagiert? Und indem ich ihr Urteil über die anderen hörte, habe ich sie in meinem Herzen selber verurteilt. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Die haben über andere Gemeinden gelästert oder gelästert gerichtet, aber ich habe diese, die über die Gemeinde gerichtet haben, über andere Gemeinden gerichtet haben, auch selber gerichtet, indem ich gesagt habe, oh, mit dem möchte ich am liebsten nichts zu tun haben. Und ich habe in dem Augenblick gerade das getan, was mich bei ihnen massiv gestört hat. Und ich denke, wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie sehr wir in Gefahr sind, andere zu richten, vor allem auch dann, wenn die Unterhaltung unter dem Deckmantel eines geistlichen Austauschs von Gebetsanliegen stattfindet. Hey, hast du gehört, was der gemacht hat oder so? Und dann vielleicht noch am Ende, um das ein bisschen zu vertuschen, komm, wir beten für ihn. Es kann vorkommen, es muss nicht vorkommen, aber es besteht schon die Gefahr, dass man auch unter diesem Deckmantel des geistlichen Austausches in dieser Gefahr besteht, zu richten. Ich fand auch einen ganz interessanten Gedanken. Dem Feind gelingt es leider oft weit weg von der Front, im Inneren der Gemeinde, da wo kaum jemand damit rechnet, seinen Einfluss hineinzubringen und zur Sünde des Richtens zu verleiten. Also manchmal hat man ja, weil bei der Front spielt ja oft der Kampf direkt an der Front, an der Spitze statt. Aber dieses Richten, dieses findet praktisch inmitten der Gemeinde, da wo niemand vielleicht damit rechnet, statt. Und da versucht der Teufel oder der Böse, die Gemeinde auseinanderzubringen. Und darum ist es wichtig, dass wir achten, was inmitten der Gemeinde passiert. Wenn es an den äußeren Grenzen geht, da achten wir mehr. Aber was geschieht im Inneren? Es ist auch bemerkenswert, dass Jesus hier einen ganzen Abschnitt, 5 Verse, diesem Thema widmet. Also war ihm dieses Thema sehr, sehr wichtig. Und ich habe diese heutige Predigt in 2 Teile gegliedert, sogenannte 2 Warnungen. Warnung vor dem falschen Richten und Warnung vor der falschen Handlungsweise. Es ist, wenn man da liest, richtet nicht, dann merkt man, dass das kein Ratschlag von Jesus ist, sondern es ist ein Befehl. Richtet nicht. Ich habe nachgeschlagen, richten bedeutet im Urtext des Neuen Testaments, es wird auch Krino genannt und es hat viele unterschiedliche Bedeutungen, wie zum Beispiel richten, urteilen, beurteilen, sich eine Meinung oder ein Urteil bilden, der Bestrafung ausliefern, verurteilen, aburteilen und auch noch anderes. Jesus, denke ich, möchte uns in diesem Abschnitt ermahnen, dass wir unsere Meinung, das ist ganz wichtig, über richtig oder falsch, nicht sofort in einem überschnellen Urteil, das wir dem anderen überstülpen, ausdrücken. Wir sollen, mit anderen Worten gesagt, nicht voreilig einen Tadel aussprechen. Wir neigen oft dazu, den anderen gleich abzustempeln oder die anderen Gemeinden oder andere Gläubige. Wenn wir andere voreilig tadeln oder richten, dann tun wir nichts anderes, als dass wir von oben auf sie herabsehen und dabei vergessen, dass alles, was wir sind, alles, was uns ausmacht, letztendlich nur Gnade und kein Verdienst ist. Wenn ich jetzt auch mal genau genommen ein bisschen besser bin als der andere, dann ist es nicht mein Verdienst, sondern es ist der Verdienst unseres Herrn. Und da ist, wenn wir auf andere herabschauen, dann fehlt uns auch die Liebe. Und in 1. Korinther 13 lesen wir, dass ohne die Liebe alles nichts ist. Die Liebe, alles, was wir ohne Liebe tun, ist wertlos. Und wir hatten auch unlängst, gab es eine Gebetsgemeinschaft, wo es um Erweckung ging. Und ich habe dann bei der Vorbereitung, habe ich so eine Verbindung geknüpft, wenn wir untereinander uns gegenseitig richten, uns gegenseitig beurteilen, ich komme noch darauf, auf die falsche Art und Weise, dann sind wir lieblos zueinander. Und dann denke ich, dass auch unsere Gebete, auch wenn wir jetzt um Erweckung beten, in Gefahr sind, nicht erhört zu werden, weil die Liebe fehlt, die Liebe in der Gemeinde. Und wenn man einen Zusammenhang der Bibel es betrachtet, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, dann lieben wir auch Gott nicht. Und dann besteht die Gefahr, dass Gott auch unsere Gebete nicht erhört. Jesus warnt uns in diesen Versen, dass wir nicht mit einem selbstgerechten, überheblichen Geist über andere richten. Ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit in Rumänien. Da hörte ich eine Sendung über Freies Europa. Da hatte Josef Zorn mal gesprochen. Der war auch mal kurz bei uns in der Gemeinde. Und er sagte auch in Bezug auf dieses Richten, wenn wir als Eltern jetzt von Kindern nach Hause gehen am Sonntag und die ganze Zeit am Mittagstisch über die Gemeinde richten, was alles falsch läuft, über die Geschwister herabziehen, dann hat er auch gemeint, wie sollen dann unsere Kinder die Gemeinde lieben? Wie sollen sie sich mit unserer Gemeinde identifizieren? Ich sagte es bloß, weil ich das bei mir selber auch schon beobachtet habe und ich glaube, wenn wir uns oft fragen, warum kommen unsere Kinder nicht in die Gemeinde, kann ein Grund sein, dass wir ja gar nichts Gutes über die Gemeinde mit ihnen zu Hause reden. Persönlich glaube ich auch, dass Jesus uns in diesem Abschnitt nicht jegliches Richten verbietet, sondern er möchte uns warnen, es auf eine Art und Weise zu tun, die uns schadet. Wir müssen in unserem Leben öfters was beurteilen. Wenn ein Christ Richter ist und ein gerechter Richter sein will, dann muss er auch gerecht richten. Er kann sich nicht drücken, sonst könnte ja kein Christ Richter sein. Und das ist ja auch schön, dass es auch christliche Richter gibt. Aber auch ein christlicher Richter, der muss wissen, dass er einmal vor Gott sich verantworten muss. Oder wenn ein Christ eine Führungsposition in der Firma oder sonst irgendwo hat, dann muss er oft auch andere beurteilen, ihre Leistung beurteilen oder ihr Verhalten. Es geht nicht anders. Sonst könnte kein Christ eine Führungskraft sein. Und auch hier gilt, jede Führungskraft muss auch einmal vor Gott Rechenschaft ablegen. Und vielleicht einer der wichtigsten Punkte für uns, auch wenn es um Gemeindezug geht, da müssen wir handeln, aber nicht so, dass wir sagen, du hast jetzt Mist gebaut, du kannst jetzt gehen, sondern ich möchte diese Verse lesen, weil die so wichtig sind. Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit auf zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wir sehen hier, welche Vorsicht beim Richten geboten ist. Nicht allein, mit anderen und auch dann die ganze Gemeinde wird da auch mit hineingezogen. Die ganze Gemeinde entscheidet, ob jemand ausgeschlossen werden muss aufgrund seines Verhaltens oder nicht. Und auch wenn man dann später die Verse liest, wenn dieser Betreffende, das ist ja nicht ein Ausschluss, damit man ihn verbannt, sondern damit man ihn zur Buße leitet. Und wenn dieser dann zurückkommt und sich vor der Gemeinde entschuldigt, dann werden wir aufgefordert, ihn wieder genauso wie vorher aufzunehmen. Und auch wenn es um die Lehre geht, sind wir angehalten, alles zu prüfen. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Vielleicht auch noch ein paar andere Hinweise, die uns vor falschem Richten bewahren können. Wir müssen, wenn wir das jetzt aufgrund unseres Amtes oder sonst, wenn wir denn über unseren Nächsten richten müssen, dann müssen wir uns einmal bewusst sein, wir können nicht in sein Herz sehen. Wir können nicht sehen, was in seinem Herzen stattfindet. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7, sagt Gott zu Samuel, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir können nicht in das Herz des anderen sehen und darum dürfen wir auch nicht mehr oder weniger darüber richten, ob der andere jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das ist allein Gottes Sache. Wir dürfen auch nicht die Motive und Beweggründe der Menschen beurteilen. Weil wir nicht allwissend sind, können wir auch nicht wissen, warum jemand etwas so tut, wie er es tut. Ich hörte bei der Vorbereitung auch wieder ein Beispiel von Spurgeon und von seiner Frau Susanna. Sie hatten einen Garten und in diesem Garten hatten sie mehrere Hühner und sie weigerten sich vehement, diese Eier zu verschenken. Nicht mal Verwandte und bekannte Nachbarn haben diese Eier umsonst bekommen. Jeder musste diese Eier bezahlen. Und so verbreitete sich dann das Gerücht, dass die Spurgeons egoistisch und geizig sind. Aber diese Kritik haben Spurgeons jahrelang ruhig hingenommen, ohne sich dagegen zu wehren, ohne dagegen Stellung zu nehmen. Und erst nach dem Tod von seiner Frau Susanna kam die ganze Wahrheit ans Licht. Mit dem ganzen Gewinn, das sie durch den Verkauf der Eier erzielten, unterstützten sie ältere Witwen in ihrer Gemeinde. Und sie wollten nach dem Motto, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Sie wollten jetzt nicht allen sagen, wir unterstützen mit dem Geld die Armen und die Witwen und darum wollen wir Geld dafür. Wie sehr müssen sich einige geschämt haben, als dieses kleine Detail ans Tageslicht kam. All die, die sie verurteilten hatten, mussten sich jetzt schämen, mussten innerlich Buße tun, weil sie ihnen Unrecht getan hatten. Darum ist es wichtig, vorsichtig zu sein, wenn wir über das Verhalten anderer urteilen. Wir dürfen auch nicht über den Dienst eines anderen Gläubigen zu Gericht sitzen. Im Römerbrief lesen wir, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Und wir dürfen auch letztendlich all die nicht verurteilen, die wegen ihrem Gewissen her Bedenken gegenüber Dingen haben, die moralisch wertneutral sind. Es wäre falsch, ihr Gewissen zu verletzen. Wenn jemand möchte, kann er heute Nachmittag vielleicht Römer 14 lesen. Da geht es auch um dieses Essen von Götzenopferfleisch oder um das Halten gewisser Tage. Ich denke auch noch zurück, wie sehr ich oft die Geschwister verurteilt habe, die den Samstag feiern. Und wenn man jetzt Römer 14 liest, dann liest man, jeder steht und fällt seinem Herrn. Jeder ist verantwortlich von seinem Herrn. Und auch diese Geschwister, die den Samstag halten, weil sie das so überzeugt sind, die machen nichts Falsches. Auch wenn sie tun es für ihren Herrn, aus Liebe zu ihrem Herrn. Und ich hatte vorher, das habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, wo ich aber noch in der Bank saß, habe ich mich erinnert, wie mein Onkel, der ja nicht gläubig war, von seiner Militärzeit erzählte. Und da war auch ein Christ, der wollte am Samstag nicht arbeiten. Und dann ist er vor das Militärgericht gekommen und man hat ihn eingesperrt. Ein paar Monate später gab es eine Amnestie. Dieser Bruder wurde nach Hause gelassen und die anderen mussten noch über 2 Jahre weiterarbeiten im Militär. Es ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich fand es interessant. Ich habe das da oft versagt, weil ich gedacht habe, steht ja ganz klar, man kann auch den Sonntag, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist, aber wir sollen nicht über andere urteilen. Jeder steht und fällt selber seinem Herrn. Wir dürfen auch, wenn man Jakobus liest, den anderen oder die anderen Personen nicht nach dem Anschein richten oder nach ihrem Aussehen. Das, was im Herzen ist, das zählt. Wir sollen auch nicht vorschnell über andere richten, aus bereits genannten Gründen oder auch weil, das habe ich heute Morgen erst noch gelesen, habe es mir noch eingefügt, wir leben heute im Zeitalter der Gnade. Jesus hat den Gläubigen, die sich an ihn wenden, alles vergeben. Alle unsere Sünde ist schon bereits bezahlt. Wenn wir den anderen richten, in dem wahren Sinne des Wortes richten, nicht wie die Bibel das sagt, dann machen wir nichts anderes, als dass wir uns wieder ins Alte Testament begeben, wo es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und darum heißt es auch hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dem Bruder ist schon vergeben, in dem Augenblick, wo wir ihn richten, dann setzen wir uns über das, was Jesus schon für uns getan hat. Jesus hat ihm schon vergeben. Ich komme noch ein bisschen zurück auf diesen Gedanken. Das heißt, wir haben ja gelesen, jeder, der richtet, wird auch gerichtet. Und wenn man den Zusammenhang betrachtet, dann geht es hier eindeutig darum, dass Gott der Richter ist. Und jetzt könnte man ein Problem erkennen. Man könnte sich jetzt fragen, das war mir jetzt auch bei der Vorbereitung neu und sehr wichtig geworden, richtet Gott auch über Gläubige? Das heißt ja in Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Oder Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt dieses Dilemma. Wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Werden jetzt Gläubige auch gerichtet? Wie lösen wir diesen Widerspruch? Ich wollte jetzt mal fragen, ob jemand eine Idee hat, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich denke, ich habe das jetzt auch bei der Vorbereitung diese Woche, war mir das so wichtig. Die Bibel berichtet uns von zwei Gerichten, die es am Ende dieser Welt geben wird. Und es geht um das erste Gericht, in dem entschieden wird, ob ein Mensch ewig verloren ist oder in den Himmel kommt. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Verse aus Matthäus lesen, ich möchte ein paar Verse aus Matthäus lesen. Ihr könnt dann auch die anderen Verse lesen, wo die Dreinen dann sagen, haben wir nicht das und das getan oder so. Und dann sagt Jesus, was ihr nicht für mich getan oder nicht für einen diesen Geringsten getan habt, habt ihr auch für mich nicht getan. Aber ich lese jetzt mal die Verse. Matthäus 25, 31 bis 34 und dann auch die Verse 41 und 46. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. 41. Dann wird er zu denen zu Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und 46. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Gericht. Das ist ein sehr ernster, Entschuldigung, ja, ich habe kurz weggeguckt vom Skript. Danke, ich habe gut aufgepasst. Die Gerechten aber in das ewige Leben, ich habe gesagt ins Gericht, gell? Aber stimmt zum Teil auch, denn die Gerechten werden auch noch gerichtet werden, aber nach diesem Gericht, aber es war falsch. Und die Bibel lässt uns eindeutig wissen, dass jeder Mensch, der auf dieser Welt gelebt hat oder auch noch lebt und der noch seine eigene Schuld trägt, der seine Schuld nicht von Jesus sich hat vergeben lassen, der wird bei diesem Endgericht, von dem Jesus hier spricht, verdammt. Und es gibt aber auch noch ein zweites Gericht, das mindestens an 5 Stellen im Neuen Testament erwähnt wird. Der Name wird nicht so genannt, aber man hat es das sogenannte Preisgericht genannt. Und bei diesem Gericht geht es dann ausschließlich um Gläubige. Und das hat mir auch geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. In Römer 14, Vers 10 lesen wir, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das heißt, alle sind auch alle Gläubigen gemeint. Alle Gläubigen werden bei diesem sogenannten Gericht ein Urteil über ihr Leben erhalten. Aber worüber wird Gott urteilen, wenn unsere Sünde doch vergeben sind und es keine Verdammnis mehr für uns gibt? Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbar wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Paulus verwendet in diesem Abschnitt Metaphern wie Heu, Stroh, Holz und so weiter, aber diese drei Dinge, die weisen auf Dinge in unserem Leben hin, die wir mit Leichtsinn in Ich-Sucht und für uns selbst getan haben. Und für diese Dinge wird es keinen Lohn geben. Diese Dinge werden alle verbrennen und nicht bestehen. Und je nach Art, je nachdem, wie wir in unserem Leben gelebt haben, wird es eine entsprechende Belohnung geben. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Hier zeigt uns Paulus, worüber es bei diesem zweiten Gericht geht. Und weil wir als Kinder Gottes leben, wie wir als Kinder Gottes leben, hat Bedeutung, hat Gewicht, wird offenbar werden und wird entsprechend belohnt werden. Wie genau dieser Lohn aussehen wird, wissen wir nicht. Aber wir können sicher sein, es wird was Herrliches sein. Eine vierte Stelle, 2. Timotheus, Kapitel 1, 16 bis 18. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Hier ist auch dieses Preisgericht gemeint. Und wie viele in Ephesus diente, weißt du noch besser. Paulus bezieht in diesem Vers dieses Preisgericht auf Onesiphorus, weil er sich so sehr für Paulus eingesetzt hat und auch für die Gemeinde. Und Paulus wünscht ihm an diesem Tag nicht die Errettung, sondern er wünscht ihm Barmherzigkeit, Gottes Nachsicht. Und die letzte Stelle, Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das heißt hier, ihre Werke folgen ihnen nach. Und dazu gehört auch diese Art und Weise, wie wir mit den Verfehlungen unserer Geschwister umgegangen sind. Jesus sagt im zweiten Vers, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und ein ganz wichtiger Vers, ich habe ihn euch auch rausgeschrieben, wir selbst setzen also bereits heute den Maßstab für das letzte Gericht über uns. Und ich fand diese Aussage auch sehr bemerkenswert. Wir selbst setzen heute den Maßstab für das letzte Gericht über uns. Es geht bei diesem letzten Gericht, liebe Geschwister, nicht um Verloren oder Rettung, sondern es geht um Lohn. Und wenn wir in unserem Leben vorsichtig, barmherzig, mit Güte und Liebe, mit der Schuld anderer Geschwister umgehen, dann wird bei diesem Gericht auch auf die gleiche Weise mit uns verfahren werden. Martin Lloyd-Jones hat von dieser Stelle geschrieben, ich kenne nichts, das uns so kräftig von der sündigen Neigung des Richtens oder des Verdammens abhalten kann, wie dieser Blick in den Thronsaal Gottes. Ich habe den Vers jetzt nicht mehr auf der Folie, aber ich lese ihn nochmal. Ich kenne nichts, das uns so kräftig von der sündigen Neigung des Richtens oder des Verdammens abhalten kann, wie dieser Blick in den Thronsaal Gottes. So wie wir mit unseren Geschwistern umgehen, wenn wir es nicht nach biblischem Maßstab tun, so wird am Ende auch über unseren Lohn entschieden. Es ist auch sehr bemerkenswert, wenn man die Bibel liest, auch all unser Wollen Und unser Vollbringen kommt auch von Gott. Und trotzdem bekommen wir Lohn. Aber dieser Lohn wird ein Stück weit davon abhängig sein, wie wir mit anderen Geschwistern umgegangen sind. Und wenn man diese Stelle jetzt auch auf das Vaterunser bezieht und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, glaube ich, dann passt es auch genau in dieses Bild rein. Wenn wir gnädig, barmherzig sind mit unseren Geschwistern, im biblischen Sinn, dann wird Gott uns auch Barmherzigkeit geben. Und wer von uns kann sagen, dass er vor Gott stehen kann am Ende und sagen, ich habe alles richtig gemacht? Ich glaube, keiner. Und wir würden niemand Lohn empfangen, wenn Gott da nicht gnädig wäre und uns diesen Lohn, ohne dass wir es verdienen, geben würde. Zweitens, die zweite Warnung, die ist viel kürzer. Warnung vor der falschen Handlungsweise. Ich lese die Verse nochmal. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken in deinem Auge, nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Es war auch interessant bei der Vorbereitung, ich hatte den Aspekt eigentlich auch noch nie so gehört. Der Splitter und der Balken bestehen praktisch aus dem gleichen Material, aus Holz. Und dieser Splitter und dieser Balken stehen ja hier eigentlich für die Sünde. Wir versuchen oft durch den Versuch, den anderen zu verbessern, von unseren eigenen Problemen abzulenken. Und die Gefahr besteht, dass wir uns dadurch über den anderen erheben und über den anderen richten. Und dieser Hochmut, der gefällt Gott ganz und gar nicht. Auch bei den, ich fand auch interessanten Gedanken noch, sogar das Fernsehen hat diese unsere Eigenschaft entdeckt. Und anscheinend spricht man in der Physiologie auch von diesem RTL2-Syndrom. Da geht es ja oft um Sendungen auf nicht sehr hohem Niveau, über kaputte Familien, über Messis und über irgendwelche Müttertausch oder sonst was. Und interessanterweise haben diese Sendungen sehr große Einschaltquoten. Ich glaube auch darum, weil sich viele, wenn sie diese Sendungen sehen, wohlfühlen. Ha, so schlecht wie die bin ich ja nicht. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott allen Hochmütigen widerstehen wird und den Demütigen wird er Gnade geben. Jakobus 4, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Darum ist es wichtig, dass wir, bevor wir überhaupt uns daran zu wagen, über andere zu urteilen, müssen wir den eigenen Balken in unserem Auge wahrnehmen. In dem Bild da, man sieht es jetzt nicht so gut, da sieht man eigentlich, wenn man es groß sieht, wie groß dieser Balken in dem Auge des einen ist und wie klein der Splitter in dem Auge des anderen ist. Aber wir müssen diesen Balken in unserem Auge erkennen. Und wie können wir erkennen, ob wir einen Balken im Auge haben? Und ich denke, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Predigten hören, vielleicht auch die heutige kann dazu dienen, dann zeigt uns Gott, wie wir wirklich sind, wie sündig wir eigentlich sind, und wie groß oft dieser Balken in unseren Augen ist. Und dann, es heißt hier, wir sollen den Balken aus unserem Auge rausziehen. Ich glaube aber, in Wirklichkeit können wir das gar nicht. Die Bibel lässt uns wissen, dass wir aus eigener Kraft uns nicht von unserer Sünde befreien, unsere Sünde loswerden können. Wir brauchen Jesus. Wir müssen zu ihm kommen und ihn bitten, er soll uns unsere Sünden zeigen, unsere Sünden vergeben. Und wenn wir aus dieser Gnade kommen, dann sind wir auch berechtigt, wenn es sein muss, dem anderen zu helfen, seinen Splitter zu entfernen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns an Jesus wenden, weil nur er die Sünde vergeben kann. Nur er kann uns diesen Balken aus dem Auge ziehen. Wir können das nicht selber tun. Und wie können wir dann dem anderen am besten helfen? Ich denke, wenn jemand dem anderen erzählt, wie Jesus ihn von seiner Sünde befreit hat, wie Jesus ihm geholfen hat und wir den anderen auf Jesus hinweisen, dann helfen wir ihm auch, seinen Splitter herauszuziehen. Aber wir dürfen auch da nicht vergessen, dass wir in Wirklichkeit den Splitter aus dem Auge des anderen gar nicht selber rausziehen können. Ich fand da auch so einen schönen Vergleich. Wir sind in Wirklichkeit nicht mehr oder weniger als eine Pinzette, die Gott verwendet, um diesen Splitter aus dem Auge des anderen herauszuziehen. Ihr versteht den Unterschied. Nicht wir ziehen den Splitter aus dem Auge des anderen raus, sondern Gott verwendet uns als Werkzeug, den Splitter herauszuziehen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig zu wissen, dass nur Gott den Splitter aus dem Auge des anderen auch wirklich rausziehen kann, ihn von der Sünde befreien kann. Nur wenn wir wirklich erlebt haben, wie Jesus uns vergeben hat, wie Jesus unseren Balken aus unserem Auge gezogen hat, sind wir auch in der Lage, wenn es sein muss, anderen zu helfen. Es wäre auf jeden Fall total falsch, wenn wir einen Splitter in dem Auge des Bruders sehen würden und würden ihn da drinnen lassen. Ich denke, das wäre ein Verstoß gegen die Liebe. Wenn man 1. Johannes liest, das hat mich so beeindruckt, ich habe es auch schon ein paar Mal hier von hier vorne gesagt, da geht es darum, wenn unser Bruder uns gleichgültig ist, sagen wir, wenn wir sehen, unser Bruder hat ein Problem, hat einen Splitter und wir unternehmen nichts, wir machen nichts, dann ist diese Gleichgültigkeit in den Augen der Bibel schon bereits ein Hassen des Bruders. Wer das meint, das wäre zu hart, der kann gerne 1. Johannes mal durchlesen. Und es sollte auch bei uns Christen nicht wie in Jesaja 53, Vers 6 heißen, jeder sah auf seinen Weg. Und die Gefahr besteht auch, dass man vielleicht in manchen christlichen Kreisen nach dem Motto lebt, ich sage dir nichts Unangenehmes und sei so freundlich und sage du mir auch nichts Unangenehmes. Ich hoffe sehr, und das ist mein großer Wunsch, dass es nicht zu diesem Zustand in unserer Gemeinde kommt, dass niemand sich mehr mal traut, was anders dem anderen zu sagen. Wir sind alle gefordert. Jesus hat uns hier auch die richtige Reihenfolge gezeigt. Wenn wir diese Reihenfolge vertauschen, dann sind wir Heuchler. Und das ist ein ziemlich schlimmes Wort, das Jesus immer wieder verwendet. Jesus hasst die Heuchler. Jesus hasst die, die voll Sünde sind und den kleinen Splitter aus dem Auge des anderen rausziehen möchten. Wenn wir andere richten auf eine überhebliche Art und Weise, auf eine unbiblische Weise, hat jemand gesagt, dann ist es nichts anderes, als wenn wir den Schuldschein des anderen, den Jesus bereits ans Kreuz geheftet hat, wieder vom Kreuz runterreißen und ihn bekritzeln wollen. Ich wollte euch diesen Gedanken auch noch mitteilen. Jesus hat jedem von uns, der an ihn glaubt, vergeben. Und wenn wir den anderen jetzt noch ankreiden wollen, richten wollen, im falschen Sinne des Wortes, dann machen wir nichts anderes, als dass wir das, was Jesus schon erledigt hat, wieder rückgängig machen wollen, seinen Schuldschein vom Kreuz runterreißen und ihn wieder bekritzeln und sagen, guck, da noch, da noch, da noch. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken versteht, mir war er sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch das Übelste, was wir tun können, wenn wir einen anderen richten. Wir tun das, was Jesus schon längst erledigt hat, versuchen wir wieder rückgängig zu machen, indem wir noch was dazu schreiben möchten. Kommen wir jetzt zum Schluss. Wir haben gesehen, dass Richten nicht grundsätzlich verboten ist, ja sogar extrem wichtig ist. Aber wir sollen nicht zu vorschnell über einen anderen urteilen und uns immer wieder, wenn wir das tun müssen, unserer Unzulänglichkeit bewusst sein. Ich hatte auch erwähnt, wir befinden uns im Zeitalter der Gnade. Jesus hat uns schon alles vergeben. Und wir sollten auch dem anderen, der irgendwie Fehler macht, auch vergeben, ihm mit Liebe begegnen, ihn mit Liebe auf seine Fehler hinweisen. Ich fand noch ein Zitat von Johann Caspar Lafater, der sagte: Sprich nie Böses von einem Menschen, wenn du es nicht gewiss weißt. Und wenn du es gewiss weißt, so frage dich, warum erzähle ich es? Ich hatte jetzt vorher auch noch in Römer 14, ich habe keine Folie dazu, aber ich möchte da noch zwei Verse lesen oder drei, weil das so gut passt, auch zum Abschluss dieser Predigt. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist, nur dem, der etwas für gemein achtet. Dem ist es gemein. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Und ich dachte auch, weil diese Predigt so wichtig ist, zumindest ich hatte so das Gefühl, bei der Vorbereitung würde ich jetzt vielleicht noch eine halbe Minute Zeit lassen. Ihr werdet sehen, eine halbe Minute ist sehr lange. Und wo wir in uns gehen können und Gott bitten, er soll uns zeigen, ob wir nicht vielleicht auch diesen blinden Fleck haben, wo wir andere sehr schnell aburteilen, sehr schnell in eine Schublade schieben, wo wir merken, dass wir lieblos gehandelt haben und vielleicht auch um Vergebung bitten. Und ich denke, wenn unsere Gemeinde von innen gesund ist, dann wird auch noch unsere Gebete nach außen Erhörung finden. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich einen wunderschönen Apfel in die Hand nehme und reinbeiße und merke, der ist dann von innen verfault. Und dieser Vergleich kam ja auch so bei einer Gemeinde. Wenn eine Gemeinde in sich verstritten ist, übereinander richtet, aburteilt, dann sind wir nichts anderes als ein wunderschöner Apfel, der von innen aber schon faul ist, den letztendlich auch keiner mehr haben will. Ich bete noch kurz nach einer kurzen Pause.